Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Der Linksterrorismus, Stichwort RAF, hat die Bundesrepublik über Jahre und Jahrzehnte in Atem gehalten. Wenn man genau hingesehen hätte, hätte die Öffentlichkeit auch über ein anderes Unheil beunruhigt sein müssen, den Rechtsterrorismus. Denn den gibt's nicht erst im wiedervereinten Deutschland. Philipp Schnee erinnert an einen Prozess, in dem vor 40 Jahren die Urteile gesprochen wurden, den Bückeburger Prozess. Kennt den noch irgendwer?
6 Neonazis sind in Bückeburg angeklagt, weil sie sich Geld und Waffen durch Überfälle auf militärische Einrichtungen, Banken und Privatleute beschafften.
Stammheim von rechts wurde er genannt, der Prozess, der aus Sicherheitsgründen in die Justizvollzugsanstalt Bückeburg verlegt worden war. Ein Ereignis, das sich auch der DDR-Rundfunk in seiner Sendung Hallo Deutschland nicht entgehen ließ. Die 6 Mitglieder der Werwolf-Gruppe, wie sie sich selbst nannten, hatten 2 Banken überfallen, einen Unternehmer in seinem Haus ausgeraubt und bei Überfällen auf Kasernen und Übungsplätze der Bundeswehr Maschinengewehre und Munition erbeutet. Die Historikerin Barbara Mante forscht an der Hochschule Düsseldorf zur Geschichte des Rechtsterrorismus in der Bundesrepublik.
Alle diese Männer hatten eine Vorgeschichte in extrem rechten Organisationen, zum Beispiel bei den jungen Nationaldemokraten, der Jugendorganisation der NPD oder bei der neonazistischen Viking-Jugend. Sie waren also nicht unbefleckt, sondern durchaus schon vorher radikalisiert und politisiert worden.
Geplant hatten sie einen Sprengstoffanschlag auf die Gedenkstätte des Konzentrationslagers Bergen-Belsen. Außerdem ein Attentat auf Serge und Beate Glasfeld, die Befreiung von Rudolf Hess aus dem alliierten Kriegsverbrechergefängnis, Anschläge auf die Berliner Mauer und die Grenze der DDR. Doch vor ihrem ersten terroristischen Anschlag wurden sie verhaftet. Als mutmaßlicher Rädelsführer galt Michael Kühn, ein junger Neonazi-Kader, damals schon bekannt und berüchtigt. In den 1980er Jahren wurde er dann zu einer prägenden Figur des Neonazismus in Westdeutschland.
Also er hat sich zum einen nicht davor gescheut, ganz offen, ganz radikale Positionen zu vertreten. Also zum Beispiel einen äußerst radikalen Antisemitismus, dass er nicht wie andere alte und neue Nazis zu jener Zeit gesagt haben, ja, unter Hitler war nicht alles schlecht, sondern dass er gesagt hat, ja, ich bin ein Antisemit und ich befürworte das, was unter dem Nationalsozialismus passiert ist, nämlich die Ermordung der europäischen Juden.
Im Mai 1979 begann unter hohen Sicherheitsvorkehrungen der Prozess gegen Kühn und seine 5 Mitangeklagten.
Zeitgenössisch wurde der Verlauf des Prozesses sehr stark kritisiert, weil es den Angeklagten möglich war, das Prozessgeschehen sehr stark zu beeinflussen. Also sie konnten zum Beispiel in der Verhandlung selber provozieren. Es waren fast immer auch sympathisierende Besucher anwesend. Das ging dann so weit, dass zum Beispiel der Hitlergruß gezeigt wurde oder dass Kühnen unwidersprochen seine inhaltlichen Aussagen tätigen konnte.
Ich bin kein Antisemit, sondern ein Antizionist, versichert Michael Kühnen im schwarzen Lederdress, wenn er vom Kampfauftrag der arischen Völkerfamilie spricht.
So berichtete die Zeit im Juli 1979 aus dem Gerichtssaal.
Ungestört von dem entgegenkommenden Richter und dem Vertreter der Bundesanwaltschaft empfiehlt er den Weg in den rechten Untergrund. Ihm geht es um das Wiedererwachen Deutschlands, um die Neugründung der NSDAP und um ein Reich in alter Stärke.
Also es gibt in der Forschung zu Prozessen gegen Terroristen den Begriff der Terrorist Show. Die Terroristen versuchen, eine eigene Erzählung im Prozess zu erzählen. Und im Fall in Bückeburg haben wir den Versuch, eine Show oder ein terroristisches Theater zu veranstalten. Zum Beispiel haben die Angeklagten gesagt, wir sind Nationalsozialisten, wir wollen auch so benannt werden. Und wir möchten, dass das Gericht das auch anerkennt. Und einer der größten und öffentlichkeitswirksamsten Coups war die Ladung von Gary Law, dem Führer der NSDAP AU in den USA, ein sehr radikaler Nationalsozialist, der in Deutschland viele Kontakte hatte. Und tatsächlich hätte man die Zeugenaussage von Lorg, die für die Vorwürfe nicht besonders relevant gewesen ist, diese Aussage hätte man nicht zustimmen müssen von Seiten des Gerichts, weil Gary Lorg auch ein Einreiseverbot in die Bundesrepublik hatte. Das wurde aber aufgehoben, sodass er einreisen konnte.
Herr Lorg war heute Morgen um 8.40 Uhr hier in der Justizvollzugsanstalt eingetroffen.
Ein Reporter des WDR berichtete von der Zeugenaussage des US-Nationalsozialisten.
Er wurde gestern Mittag von Frankfurt nach Bückeburg geflogen, in einem geheim gehaltenen Hotel untergebracht. Und heute Morgen war es denn soweit. Er kam in einer blauen Limousine an und der Führer der NSDAP AO, Auslandsorganisation oder Aufbauorganisation, traf ein in einem blauen Blazer, graue Hose und wirkte auf mich mehr wie ein Oberlehrer als wie auf der Führer einer nationalen Organisation.
Das ist es ja wohl auch kaum, nicht? Nationale Organisation, ich meine, das ist doch hoffentlich nur ein Häufchen.
Ja, es ist sicherlich ein Häufchen, aber ein Häufchen, das sehr gefährlich ist.
Also ich konnte beobachten bei der Analyse der zeitgenössischen Presseberichte, dass es da eine Ambivalenz gab. Einerseits haben die Medien schon auf die Gefährlichkeit gerade von Kühnen und den anderen Angeklagten aber auch hingewiesen. Andererseits wurde gemutmaßt, ob das nicht auch ein bisschen zu viel Aufwand gewesen ist für so eine, ich sage es jetzt mal in eigenen Worten, irre Truppe, die ja sowieso bald im Gefängnis sein würde. Also die gesellschaftliche Dimension des Neonazismus oder des Rechtsterrorismus wurde nicht überall anerkannt. Keinesfalls so, wie es in der Diskussion über die RAF gewesen ist, wo ganz klar und unwidersprochen die terroristische Bedrohung immer auch mitgedacht und miterzählt wurde.
Nach 40, manchmal fast tumultartigen Verhandlungstagen, der Befragung von 128 Zeugen und 12 Gutachtern endete der Prozess am 13. September 1979. 5 der Angeklagten erhielten Haftstrafen von 7 bis 11 Jahren. Nur dem mutmaßlichen Rädelsführer Michael Kühn konnte keine direkte Tatbeteiligung nachgewiesen werden. 4 Jahre wegen Volksverhetzung lautete sein Urteil.
Und diese Gruppe war nicht die einzige. Es gab auch gerade in Norddeutschland in jener Zeit diverse andere Gruppen. Das heißt, dass es innerhalb der Szene viele Personen gab, die bereit waren, jetzt auch einen Schritt weiter zu gehen.
Im Januar 1979 wurden die Waffenlager der nationalsozialistischen Kampfgruppe Westfalen-Lippe ausgehoben. Die Otte-Gruppe verübte Sprengstoffanschläge auf die Staatsanwaltschaft in Flensburg, ein Gericht in Hannover. 1980 folgten unter anderem Anschläge und Morde der deutschen Aktionsgruppen, die Ermordung von Schlomo Levin in Nürnberg, das Attentat auf das Münchner Oktoberfest. Und fragt man heute im niedersächsischen Bückeburg nach der ehemaligen Justizvollzugsanstalt, ist die spontane Reaktion, da habe doch auch mal ein RAF-Terrorist eingesessen. Keine Erinnerung an die Rechtsterroristen. Der erste bundesdeutsche Prozess gegen rechte Terroristen, das Stammheim von rechts, ist, so Barbara Mante, nahezu in Vergessenheit geraten.
Der Blick auf den Terrorismus, zumindest in der Bundesrepublik, ist fast immer dann ein Blick auf den Terrorismus von links. Also der Rechtsterrorismus wird in der Regel kaum beachtet und findet auch zum Beispiel in der Erinnerungskultur kaum Beachtung.
Der Rechtsterrorismus und der Bückeburger Prozess vor 40 Jahren. Ein Beitrag von Philipp Schnee war das.